Der vorletzte Espresso-Plausch im Pandemiejahr 2020. Wer hätte das gedacht? Und ich sitze wieder zu Hause. Sergei Lochthofen ist zu Hause. Meine Güte. Hallo, Herr Lochthofen.
Hallo, ich grüße Sie, aber ich bin ja sehr verwundert. Eigentlich sind Sie ja ein Weihnachtsflüchtling oder Flüchter oder wie das zu nennen ist. Sie habe ich doch immer unter Palmen vermutet in dieser Zeit. Also Sie hat das nicht gestört, wegzufahren. Sind Sie dieses Jahr richtig erschüttert, dass Sie zu Hause bleiben mussten?
Naja, es ist ja, vieles ist ja erschütternd, aber das geht nur. Das kann man wegstecken. Also ich glaube mal, nicht am Strand zu sein, auf den Urlaub zu verzichten, ist ein Opfer, was ich gerne bringe. Kein Problem.
Ja, Sonnenbrille kann man auch hier aufsetzen. Das machen ja Leute auch im Winter inzwischen. Ja, die Sache, das Jahr hat schon Schwung gehabt in jeder Hinsicht. Und das Ende ist ja noch nicht in Sicht.
Hätten Sie gedacht, dass wir mal über warmgemachten Rotwein im Sinne der Pandemiebekämpfung reden? Kuriose Sache, oder?
Ja, sofern in dem Glühwein Rotwein ist, sage ich ja, okay, wir reden drüber. Aber darüber haben wir uns sehr frühzeitig unterhalten und haben auch immer wieder darauf hingewiesen, auch diese leichte Form des Lockdowns wäre gelaufen und gegangen, wenn die Leute mitgemacht hätten. 80% bestimmt haben vernünftig in der Situation reagiert, nicht immer vorsichtig genug, weil es gibt eine gewisse Lässigkeit, weil der Sommer nicht ganz so aufregend war. Aber 20% haben aus vielerlei Gründen das nicht mitgemacht. Sehr stark auf dem Lande. Das heißt, einfach ignoriert die ganzen Dinge. Und die Quittung kriegen wir jetzt präsentiert und natürlich auch politisch muss auch die Verantwortung dafür übernommen werden. Herr Höcke, Herr Gauland müssen sich hinstellen und entschuldigen und sagen, wir haben Deutschland in eine falsche Richtung getrimmt mit.
Nun, mal davon ganz abgesehen, es könnte ja sein, dass es ja noch schlimmer kommt, wenn jetzt die Reisebewegungen zu Weihnachten und Silvester ansteigen, dass wir im Frühjahr nochmal eine dramatischere Situation haben?
Ja, ich sehe das in meiner Straße. Da sind die Nummern, die ich kenne, mit EF im Wesentlichen verschwunden. Die Nummernschilder, hier kann man tagelang parken, ohne was zu bezahlen, sind aus ganz Deutschland inzwischen, auch aus Hotspot-Gebieten, das ist aus Sachsen. Sehe schon mit Interesse. Ich verstehe natürlich auch Familien, die getrennt sind und für die Weihnachten natürlich ein- oder zweimal im Jahr eine Gelegenheit ist, die Großeltern wieder zu sehen, zusammen zu sein. Aber dieses Jahr ist dafür sehr, sehr ungeeignet. Das heißt, versuchen, das auch emotional nicht zu stark aufzuladen. Ich weiß, das geht nicht überall. Für viele Leute ist Weihnachten wirklich emotional auch ein sehr wichtiger Punkt im Jahr, wo sie sowieso melancholisch sind, manchmal auch gefühlsbetont. Das ist alles akzeptiert, aber wir müssen aufpassen, wenn wir das nicht vernünftig machen. Und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass viele das nicht vernünftig tun. Dann werden wir in 14 Tagen eine neue Rechnung präsentiert bekommen. Und da sind die Maßnahmen, die jetzt getroffen worden sind, noch immer nicht ausreichend. Also wir haben es schon in der Hand, das ist schon richtig. Ich verstehe jeden, der auch ein bisschen traurig ist, weil das ja dumm gelaufen ist, vielleicht auch Existenzängste hat. Das ist in diesem Land, in dem es so viel perversen Reichtum gibt, aber auch viele Leute, die am Rande mitlaufen. Das ist ein Thema für uns, auch für die zukünftigen Jahre, aber dieses Jahr müssten wir innehalten und gemeinsam eigentlich dafür tun, dass die Stimmung nicht so weit absinkt, dass wir nicht Dummheit machen.
Ja, wird also ein schwieriges Weihnachten, aber Sie sagen, man kann eigentlich darauf...
Sie verstehe ich ja 100%. Wer gewohnt ist, unter Palmen Weihnachten zu verbringen, für den ist es schwer, am Tannenbaum zu sitzen und Weihnachtslieder zu hören. Aber ich würde sagen, kneifen Sie die Zähne zusammen, drücken Sie, wir schaffen das alle gemeinsam. Wir müssen vernünftig sein, wir müssen vor allem dafür sorgen, dass diejenigen, die bis jetzt das nicht gerafft und nicht geschnallt haben, davon gibt es zu viele, dass die einfach aufhören damit. Schauen Sie nach Sachsen, die kommen nicht runter. Also eine schreckliche Situation. In Thüringen ist mit dem Pole Position auf Platz 2. Wer hätte das je gedacht, dass wir so dumm auffallen an dieser Stelle? Und wenn Sie sich die ganzen Zahlen anschauen, dann stellen Sie plötzlich fest, dass die Städte Erfurt, Weimar, Eisenach, Gotha deutlich besser durchlaufen als eben halt Ostthüringen, das flache Land. Man hat dort einfach die Dinge ignoriert und hat sogar noch Busse zum Demonstrieren aus Greiz nach Erfurt geschickt, in der Hoffnung, dass sich viele durch die Besuch aus Greizen noch anstecken. Also ich will nur sagen, diese Unvernunft muss aufhören, da müssen alle darauf achten, nicht nur, sagen wir mal, die Behörden.
Wie groß ist die Hoffnung bei Ihnen, was die Impfung betrifft? Einen sagen ja, wir müssten genauso schnell loslegen, andere sagen, nein, das ist richtig, Sicherheit, Akzeptanz ist wichtig und in Europa wird gemeinsam begonnen, das ist ja mal ein Erfolg, aber wie groß ist bei Ihnen die Hoffnung?
Also wie sie es machen, ist immer falsch. Die haben immer eine Gruppe in diesem Land, die sagt, ja, so kannst du auf keinen Fall gehen. Ich finde es vernünftig. Erstens, wir haben aus der ersten Runde im Frühjahr gelernt, dass man in Europa mehr gemeinsam machen muss, weil letztlich nützt es niemanden, wenn die Nachbarn nicht gut zurande kommen. Es schwappt zu uns herüber. Das heißt also, diese Strategie finde ich erstmal richtig. Zweitens, ich finde es erstmal sehr gut, dass das wichtigste Präparat im Augenblick Impfstoff aus Deutschland kommt. Das wird auch weltweit dazu beitragen, dass man dazu ein positives Verhältnis hat. Den Deutschen traut man zu, dass sie es sehr gründlich machen. Und der Umstand, dass hier in Europa und auch in Deutschland länger geprüft wird als bei den Amerikanern oder den Briten, finde ich völlig richtig, weil es eine Diskussion immer wieder geben wird. Irgendwann in irgendeinem Zusammenhang stirbt jemand und ist kurz vorher geimpft worden. Das mag mit dem Impfen nichts zu tun haben, dann entsteht sofort eine heiße Diskussion. Was macht man hier? Was sind das für Experimente? Hat Bill Gates seine Chips implantiert oder was auch immer, was Mandy oder Kevin in der Situation diskutieren können. Ich will nur sagen, da ist es gut darauf hinzuweisen, wir haben es sehr solide gemacht. Man muss ja sehen, dieser Impfstoff ist in einer Zeit entwickelt worden, die es so gar nicht gibt. Das heißt normalerweise 10 Jahre, 8 Jahre, 6 Jahre. Dass das innerhalb eines Jahres passiert, ist bemerkenswert. Ich finde es auch bemerkenswert, dass die deutsche Wertarbeit von 2 Türken geleistet worden ist. Das finde ich auch sehr ordentlich und dass es weltweit auch die Hoffnung macht, dass wir gemeinsam die Dinge hinkriegen. Insofern bin ich auch dafür, dass auch selbstverständlich Afrika, selbstverständlich der Nahe Osten auch Impfmittel bekommt. Insofern, ich glaube, die 5 Tage haben wir noch.
Jetzt müssen wir irgendwann mal über Mandy oder Kevin reden, aber nicht jetzt. Was ist denn mit dem Bußgeldkatalog? Also wenn wir beide uns jetzt hinstellen mit unseren Tassen, mit unseren natürlich bedruckten Tassen und einen Glühwein in der Öffentlichkeit trinken, dann könnte das richtig teuer werden, oder?
Dann müssten Sie mich fesseln, höchstwahrscheinlich, und vorher schon unter Rauschgift setzen, dass ich das mit Ihnen zusammen draußen mache. In der Regel trinke ich ein Gläschen Wein, aber kein Glühwein. Das mag aber jetzt eine Geschmacksgeschichte sein. Manche leben ja sogar mit Schuss drin. Das fehlt Ihnen natürlich jetzt sehr, weil dieser dunkle Dezember im Delirium verbracht wird. Zum Teil habe ich das Gefühl, wenn ich normalerweise unseren Weihnachtsmarkt sehe und die Massen, die da trinken.
Verständlich,
nicht in diesem Jahr. Der Bußgeldkatalog ist genau der Punkt, von dem wir, darüber haben wir eigentlich schon im Oktober gesprochen, sagen, wenn sich alle daran halten, was da festgelegt wird und wenn das kontrolliert wird, dann brauchen wir keinen harten Lockdown. Wir haben es nicht gemacht, ja, aus Feigheit vor dem Feind, sage ich mal auf gut Deutsch, weil man Angst hatte, Debatten, weil man Angst hatte, es wird wieder Vergleiche gezogen zur DDR und all der Unsinn, der ja in letzter Zeit geredet worden ist, mit dem sich die öffentliche Diskussion so sehr beschäftigt hat. Der Unsinn, der von einer kleinen Gruppe diktiert worden ist. Das heißt, die Mehrheit war vernünftig, aber die kleine Gruppe müssen wir im Auge haben. Das heißt, ja, Bußgeldkatalog und ja, es müsste jetzt infolgedessen noch vor Weihnachten ein paar scharfe Entscheidungen getroffen werden, die auch öffentlich gemacht werden. Ja, also wenn jetzt tatsächlich irgendwo in Ostthüringen, wir hatten es ja schon gehabt, Glühwein für 40, 50 Leute von einem Wirt ausgeschenkt werden, dann müssen halt die 5.000 Euro Strafe bezahlt werden. Das spricht dich rum. An der Stelle verstehen es die Leute. Sie werden murfen, sie werden maulen wie immer, wir werden meckern, wie es in der DDR schon immer üblich war. Die da oben und das, Regime und so. Aber sie werden sich daran halten. Ohne dem werden sie es nicht tun und ohne dem werden wir Weihnachten nicht gut verbringen. Wir werden hinterher einen Anstieg der Zahlen haben.
Die Corona-Leugnerinnen und Leugner, ist das eine Gefahr oder muss man das aushalten, dass Leute sagen, sie haben halt eine andere Auffassung und machen das, tun das auch kund?
Grundsätzlich ja, das gehört zu einer offenen Gesellschaft, das ist der Unterschied zur DDR, die hätten alle bar in die Zähne gekriegt und wären nach Bautzen gegangen und wenn Bautzen überfüllt wäre, nach Schöneck und wo auch immer hin. Die Geschichte kennen wir. Das verstehen auch viele Leute nur so zum Teil, muss man auch sagen. Es sind ja nicht alle, die damals demonstriert haben, im Herbst 89 auch für Freiheit eingetreten und für Demokratie, sondern sie hatten ganz eigene Interessen, Bananen, vielleicht Reisen, aber dann auch die Bereitschaft, sich Autoritärem zu unterwerfen. Nichts anderes machen ja ein Teil der Wähler, wenn sie rechtsextrem wählen. Das heißt, an dieser Stelle müssen wir unterscheiden. Menschen, die psychisch vielleicht schnell unter Druck geraten, es ist eine Ausnahmesituation, dass die nicht gut zur Rente kommen. Ängstliche Menschen gibt es auch, die immer irgendwie Angst haben. Die müssen wir versuchen mitzunehmen, zu beruhigen. Diejenigen, die es politisch ausnutzen, wie AfD oder wie Pegida oder wie diese Querdenker, da muss man nicht mehr lange diskutieren. Die Argumente sind alle ausgetauscht. Da geht es nicht darum, den anderen zu überzeugen. Da geht es einfach darum, wir sollen uns unterwerfen ihren Vorstellung. Das dürfen wir nicht zulassen. Insofern auch da Härte an dieser Stelle zeigen und natürlich auch die Schuldigen für einen Teil des Desasters, wie wir es heute haben, benennen. Es ist ja nicht zufällig, dass, darüber haben wir uns ja schon im Oktober darüber unterhalten, dass ein Teil der Hotspots in Sachsen, vor allem also im November, Dezember, auch in den Regionen liegen, wo AfD und andere Extreme sehr stark sind. Das heißt, sie haben mit dazu beigetragen, dass dort die gemeinsam beschlossenen Maßnahmen nicht durchgehalten worden sind. Und jetzt hat Sachsen die Folgen und Thüringen auch die Folgen. Ich hätte nie gedacht, dass Thüringen in dieser misslichen Lage ist, so viele Menschenleben zu verlieren, nur weil wir es zugelassen haben, dass die Unvernünftigen das Wort führen auf dem flachen Land.
Warmgemachten Rotwein mögen Sie nicht. Mögen Sie Schwedeneisbecher? Das ist also so Eierlikör und...
Das war auch zu DDR weit verbreitet mit Apfelmus, glaube ich.
Apfelmus, ja. Vanilleeis ja, und Eierlikör, schön gemischt.
War eine schreckliche Geschichte. Man hatte ja keine Brombeeren, man hatte keine Himbeeren, man hatte keine Apfelsinen, man hatte alles nicht. Deswegen war der Apfelmus-Eisbecher, ich kann mich an diese Zeiten erinnern, ja, durchaus Standard. Wenn man ihn unter 50 anderen wählen kann, jederzeit bereit. Wer das mag, sollte es tun. Aber damals war es mehr oder weniger ein sehr eingeengtes Repertoire. Schweden sprechen Sie an. Der König hat sich gemeldet und hat gesagt, wir sind auf dem Irrweg. Darüber haben wir uns auch im letzten halben Jahr immer wieder unterhalten. Das war ja immer die Alternative. Die Schweden halten die Kneipen auf, die Restaurants, die Cafés, man trifft sich. Man versucht angeblich, die betroffenen Gruppen besser zu schützen. Dies ist, und wenn der König das schon sagt, hat er recht, gescheitert. Das heißt, viel, viel Menschen sind mehr gestorben in Schweden als in Norwegen, Finnland, vergleichbaren Gesellschaften. Also 3-, 4-, 5-fache, zum Teil noch höher. Und es hat vor allem die ältere Generation getroffen. Das heißt, die Alten haben, auch bei uns sind es vor allem die Alten. Und wir sollten uns nicht darüber täuschen, wenn es heißt immer mit oder durch Corona. 80-90% sind durch Corona gestorben. Ein paar sind noch dabei, auch in Deutschland, die möglicherweise sonst auch schon Schwierigkeiten gehabt hätten. Aber die Mehrzahl stirbt direkt, absolute Mehrheit, durch Corona. Und in Schweden ist das passiert. Sie sind natürlich sehr schwer in der Lage, das noch umzusteuern, weil einfach die ganze Gesellschaft anders eingestellt ist. Und es wird ja auch vielen jungen Leuten, die sorglos sind, obwohl sich, wir wissen es ja, auch die Krankenhäuser und die Intensivstationen in Thüringen mit 50-Jährigen füllen. Die sind immer noch der Meinung, ja, mich trifft es ja nicht, das sind ja nur die Alten, die sterben. Nein, meine Lieben, abgesehen davon, es geht uns auch viel verloren, wenn die Alten sterben. Es sind nicht nur die Alten. Und insofern sage ich mir, es ist gut, wenn Schweden irgendwann mal sich bekennt. Das ist schmerzhaft, aber sagt, nein, wir haben es probiert, es war falsch. Und wir haben die Verantwortung dafür, dass viele hundert Menschen gestorben sind, die haben wir fahrlässig zu Tode kommen lassen.
Herr Lochthofen, abschließend noch zu Thüringen. Wir wollen ja wählen. Wollen wir wählen? Also wir wollen ja, es ist ja wichtig zu wählen im April. Das wird wahrscheinlich nichts. Oder glauben Sie, dass unter diesen Pandemiebedingungen eine Wahl, eine Landtagswahl in Thüringen stattfinden sollte?
Also ich finde, Thüringen ist zwar das wichtigste und größte Thüringen aller Zeiten und in jeder Hinsicht, aber wir sind natürlich nicht der Nabel der Welt. Ich kann mir vorstellen, es lässt sich organisieren. Aus jetziger Sicht, sagen wir, können wir keine Entscheidung treffen. Wir müssen sehen, wie es im Januar aussieht, wenn der Januar zu Ende ist. Ich weiß, eine Wahl muss vorbereitet werden. Es gibt in jedem Fall Diskussionen und die sind auch sehr scharf. Das heißt, die einen werden sagen, ja, jetzt habt ihr es verschoben, da habt ihr die Pandemie als Grund gefunden, um das herauszuzögern. Es gibt natürlich eine relativ starke politische Gruppierung, die aus verschiedenen Gründen, am Ende sind es aber immer die gleichen, hofft, wenn sie im Herbst wählen, vielleicht mit der Bundestagswahl, dann haben sie bessere Chancen, weil zum Teil ihre Parteien besser dastehen als die Thüringer Ableger. Das ist bei den Grünen so, das ist bei der AfD, die hat schlechte Umfragen, deswegen bringt sie das jetzt auch ins Gespräch. Vorher hätte sie das nicht gewollt, jetzt will sie das. Die CDU wäre froh, ohnehin dieses Desaster damals mit der Wahl Kemmerich würde noch ein Stück sozusagen zwischen den Ereignissen liegen. Bei der FDP ist es nicht viel anders, auch wenn sie da außen hin andere Sprüche hält. Das heißt, es gibt doch eine relativ große Gruppe, die gerne das verschieben möchte und nach einem guten Anlass sucht. Die Pandemie bietet das natürlich. Interessant wäre natürlich, wenn Frau Merkel noch 2 Jahre verlängert. Das würde die Mehrheit der Bevölkerung durchaus gut finden, weil die Einzige war, die im letzten halben Jahr einen klaren Kopf behalten hat. Aber ich vermute mal, so weit wird es nicht gehen. Also ich rechne immer noch im April mit einer Wahl in Thüringen.
Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten. Wie sieht denn das Weihnachtsritual bei der Familie Lochthofen aus? Gibt es da was Spezielles zu essen zum Heiligen Abend?
Naja, es ist in Deutschland ganz typisches Gans. Dann gibt es hier in Erfurt natürlich die berühmten Würstchen und Kartoffelsalat. Es wird natürlich alles etwas kleiner werden, als es sonst üblich ist. Also nicht der ganze Familienkern wird zur gleichen Zeit beieinander sein. Es sind ja auch eine ganze Reihe Leute. Ich bin ja selbst auch Risikogruppe durchs Alter allein schon. Ich sage jetzt mal, ich gehe das relativ entspannt an, habe natürlich eine Situation, ich muss nicht nach Rostock fahren und jemanden besuchen. Alle wichtigen Leute sind greifbar in der Nähe. Insofern, sage ich mal, bin ich privilegiert, das gebe ich ja vollkommen zu. Aber auf der anderen Seite, sehen Sie, es wird so viel von Altersheimen gesprochen, dass da Besucher rein dürfen und die Leute vereinsamen. Ich kenne das aus sehr, sehr naher Distanz. Meine Schwiegermutter war mehrere Jahre hier in einer Seniorenresidenz. Und da wir sehr, sehr oft dort waren, im Prinzip täglich, weiß ich ungefähr, wie viele Leute tatsächlich ihre nahen Anverwandten dort besuchen. Das ist eine Handvoll, die öfter da ist. Ein paar sind am Wochenende da. Und die große Mehrheit derer, die im Altersheim sitzen, kriegen Wochen, Monate, manchmal jahrelang keinerlei Besuch. Das heißt, auch da müssen wir die Diskussion vernünftig führen und sagen, okay, wir müssen die schützen, die Alten. Wir dürfen aber auch die Diskussion nicht sozusagen auf die Spitze treiben und sagen, wenn jetzt in den nächsten 14 Tagen jemand keinen Besuch kriegt, dann ist Land unter. Das stimmt nicht, diese Art und Weise. Das ist meine ganz direkte, nahe Beobachtung. Also insofern vernünftig bleiben, sich freuen. Wir haben keinen Krieg, wir haben keine Bomben, wir haben keine Heuschrecken, wir haben keinen Hurrikan, wir haben kein offensichtlich auch kein größeres Erdbeben in unserer Gegend. Also all diese Dinge, die ganz normal sind in der Welt, wir sehen es ja jeden Tag, den Wahnsinn in den Nachrichten, es findet alles bei uns nicht statt. Es geht wirklich darum, den Glühwein mal allein zu trinken oder den Rotwein. Nun ja, sagen wir, das kriegen wir doch noch hin.
Das kriegen wir hin. Und in diesem Sinne, in diesem positiven und auch fröhlichen Sinne und versöhnlichen Sinne wünsche ich Ihnen, Herr Lochthofen, natürlich auch den Hörerinnen und Hörern frohe Weihnachten, eine besinnliche Zeit und Gelassenheit, Frieden und naja, vielleicht auch ein bisschen
Ruhe. Das haben Sie sehr schön gesagt, fast wie der kleine Lord. Frohe Weihnachten allen Menschen auf der Welt und natürlich vor allem unseren Zuhörern und lassen Sie sich die Zeit nicht verdrießen. Bleiben Sie froh und munter.